Deshalb kümmert sie sich um fast alles. Formalitäten, Behördengänge, neue Wohnung und um die Familien und Freunde. Heute hat sie für Renato einen brasilianischen Kinofilm auf Portugiesisch entdeckt.
Ich glaube, das erste Mal können wir hier ins Kino gehen, was natürlich auch wichtig ist, weil das in Brasilien zum Alltag dazugehört hat. Aber Theater, Kino, solche Dinge fallen erstmal natürlich hier weg. Und ja, ich glaube, da freut er sich drauf, dass er jetzt ins Kino gehen kann.
Seit anderthalb Jahren spielt Renato Augusto für Bayer Leverkusen. Er tritt damit in die Fußstapfen vieler berühmter Brasilianer, Zé Roberto, Paulo Sergio oder Lucio, um nur einige zu nennen. Was sie geschafft haben, will auch er erreichen. Wie alle Brasilianer, die hier gespielt haben, wolle natürlich auch er in die brasilianische Nationalmannschaft kommen, sagt er, und mindestens eine Weltmeisterschaft spielen, besonders gern die in seiner Heimat Brasilien. Für die U20-Nationalmannschaft ist er bereits aufgelaufen. Dort hat er Carlos Eduardo kennengelernt. Der Hoffenheimer ist schon ein Jahr länger in der Bundesliga und einer von drei Brasilianern in seinem Team. Auch in Hoffenheim gibt es ein spezielles Integrationskonzept. Hier kümmert sich der Brasilianer Cesar Thier um die drei Profis. In den ersten Monaten ist der ehemalige Zweitligatorwart, der schon seit langem in Deutschland lebt, rund um die Uhr für sie und ihre Familien da, bis sie sich einigermaßen allein zurechtfinden.
Der Trainer wünscht, dass ich nicht immer gefragt werden sollte. Also sollen sie ja anstrengen, Deutsch zu lernen und nicht, dass es immer so wie ein Papagei daneben ist. Und alles übersetzt, die sollen so ein bisschen auch selbstständig werden.
Auf dem Fußballplatz wird ausschließlich Deutsch gesprochen. Das muss jeder nach einer Weile verstehen können, fordert Trainer Ralf Rangnick. Nicht überall wird Deutschunterricht verordnet. In Köln zum Beispiel, wo der Anteil ausländischer Spieler mit 58% ein wenig höher liegt als in Hoffenheim, setzt Trainer Zvonimir Soldo auf Eigenverantwortung und Initiative. Der Fußball habe eben seine eigene Sprache, sagt der Integrationsbeauftragte des 1. FC Köln, Markus Rauert.
Das ist eine Mischung bei uns aus Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch, dann unsere afrikanischen Freunde. 13 Nationen, die haben jetzt hier eine halbe Stunde sich umgezogen, haben über Gott und die Welt geredet und jeder hat es verstanden. Also ich finde es klasse, wenn eine Gruppe, die nicht die gleiche Sprache als Voraussetzung hat, sich trotzdem versteht.
In Leverkusen gibt es die wenigsten ausländischen Spieler der Bundesliga und dennoch seit Jahren ein ausgetüfteltes Integrationskonzept. Die Strukturen in Leverkusen seien höchst professionell und hätten es ihm leicht gemacht, sich einzugewöhnen, sagt Renato Augusto. Doch wie jeder Südamerikaner im Ausland vermisst auch er Familie und Freunde. Vor allem die Beziehung zu seiner Mutter sei noch enger geworden, seit seinem schweren Unfall bei seinem alten Verein Flamengo Rio de Janeiro. Mit 19 brach er sich dort bei einem Zusammenprall so kompliziert das Jochbein, dass er nach der Operation 10 Tage lang sein Auge nicht öffnen durfte und nicht wusste, ob er jemals wieder damit würde sehen können. Das sei der schlimmste Moment seines Lebens gewesen, offenbart er. Und so hilft in schweren Situationen, wie bei der Operation am linken Bein im letzten Jahr, nur der Heimflug. Es sei sehr wichtig gewesen und gut für ihn, dass er nach der Operation bei seiner Familie sein und sich erholen konnte. Als er zurückkam, ging es ihm schon wieder sehr gut. Er sei sehr dankbar dafür, dass Bayer Leverkusen seine Sichtweise verstanden hat. Integration, das bedeutet nicht nur, die Sprache zu lernen. Da gehört noch viel mehr dazu. Einfühlungsvermögen, Menschlichkeit und manchmal auch nur ein brasilianischer Kinofilm. Und wenn das Heimweh dann doch zu groß wird, trifft sich Renato Augusto mit anderen brasilianischen Fußballprofis, mit Tinga aus Dortmund, Rafinha aus Schalke und sogar mit Jeromel vom rheinischen Rivalen 1. FC Köln.
Die Integration ausländischer Fußballer in der Bundesliga, das war ein Beitrag von Olivia Fritz. Beim Spiel Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen sind die Dortmunder in der 50. Minute mit 1:0 in Führung gegangen. Torschütze war der Argentinier Lucas Barrios. Nach seinem grandiosen Abschneiden bei Olympia mit dem Gewinn von 2 Goldmedaillen war der Schweizer Simon Amann auch hoher Favorit bei der Skiflug-Weltmeisterschaft im slowenischen Planica. Ob er den Vorschusslorbeeren auch gerecht werden konnte, sagt Ihnen Thorsten vom Wege.
Simon Amann ist das Maß der Dinge auf den Schanzen dieser Welt. Der Schweizer sicherte sich in Planica den Titel des Skiflug-Weltmeisters und das in überlegener Manier. Vor 35.000 Zuschauern stand der viermalige Olympiasieger im Finaldurchgang mit 236,5 Metern den weitesten Satz der Konkurrenz und verfehlte den Weltrekord des Norwegers Bjørn Einar Romøre nur um 3 Meter. Amann distanzierte Gregor Schlierenzauer aus Österreich und Anders Jakobsen aus Norwegen, die Silber und Bronze gewannen um Längen. Die Deutschen hatten mit dem Ausgang der Konkurrenz nichts zu tun und landeten auf hinteren Plätzen. Bester DSV-Adler war Michael Uhrmann, dem am zweiten Wettkampftag zumindest 2 Flüge über 200 Meter gelangen.
Wenn das jetzt auch blöd klingt, ist es trotzdem schön, wenn man zweimal über 200 Meter fliegen kann. Aber so viel besser war es nicht. Ich bin trotzdem zufriedener. Ja, und mehr war nicht drin.
Uhrmann wurde 19. Seine Teamkollegen Martin Schmidt und Michael Neumeier kamen auf die Plätze 21 und 22. Zumindest der erst 18-jährige Richard Freitag aus Aue im Erzgebirge konnte mit Platz 28 im Gesamtklassement zufrieden sein. Allerdings hatte Freitag nach 4 Versuchen umgerechnet rund 208 Meter Rückstand auf den neuen Weltmeister. Ein weiterer Beweis der Dominanz Simon Ammanns, der nach Walter Steiner 1972 und 77 zum 3. Mal den Titel des Skiflugweltmeisters in die Schweiz holt.
Vorletzte Station im Biathlon-Weltcup ist an diesem Wochenende der Holmenkollen vor den Toren Oslos. Ob Magdalena Neuner ihre führende Position in der Gesamtwertung weiter ausbauen konnte, erfahren Sie von Matthias Reitz.
Das Karriereende der Simone Hauswald ist nur noch eine Woche entfernt. Trotzdem oder gerade deswegen eilt die 30-Jährige von Sieg zu Sieg. Beim Biathlon-Weltcup in Oslo gewann Hauswald nach dem Sprintrennen auch die Verfolgung. Am Rücktritt ändert das aber nichts, betont sie.
Es wird anscheinend noch schöner. Ich kann noch weiter nach oben klettern mit meiner Form und bleib dabei. Wenn es am schönsten ist, höre ich auf.
Es war Hauswalds 6. Weltcupsieg in ihrer Karriere und auch im Gesamtweltcup schiebt sich die Gosheimerin weiter nach vorn, ist nun schon 3. Die Führung und damit auch das gelbe Trikot behauptete Magdalena Neuner. Sie wurde Verfolgungs-8. Und wünscht sich für sich selbst und ihr eigenes Karriereende ein ähnlich gutes Timing wie Simone Hauswald.
Also ich muss sagen, aus meiner Sicht macht sie es eigentlich genau richtig. Ich glaube für sie, sie hat sich das auch nicht einfach gemacht, die Entscheidung, und ist davon überzeugt, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Und ich denke auch, dass es vielleicht richtig ist, aufzuhören, wenn es am schönsten ist.
Bei den Männern fängt es für Simon Schemp jetzt langsam an, schön zu werden. Der Schwabe präsentiert sich in toller nacholympischer Form und holte sich den 1. Weltcup-Podestplatz seiner Karriere überhaupt. Im 12,5 Kilometer Jagdrennen musste sich der 21-Jährige nur Martin Foucault aus Frankreich geschlagen geben.
Ja, ich würde sagen, einfach geil. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet, dass es so weit nach vorne geht. Ich habe 4x0 geschossen, kein einziges Mal, eine Strafrunde. Läuferisch war es auch in Ordnung und mit dem 2. Platz, na, was soll ich dazu sagen, sprachlos.
Simon Schemp ging als Sprint 9. auf die Jagd, traf alle 20 Schuss ins Schwarze und hatte im Ziel nur 9 Sekunden Rückstand auf Foucault. Die anderen Deutschen kamen nicht unter die besten 15.
Morgen gehen in Vancouver die 10. Winterparalympics zu Ende. Deutsche Athleten feiern an jedem Tag tolle Erfolge und haben sich in der ominösen Medaillenstatistik ganz nach vorne gearbeitet. Steffen Gahr ist der Autor des folgenden Beitrags.
Es geht also auch ohne Verena Bentele. Während die ihren Ruhetag genoss und mit Einkaufstaschen in den Händen durch die Fußgängerzone von Whistler flanierte, raste Gerd Schönfelder zu einem historischen Sieg. Das Gold im Super-G war die 21. Medaille seiner Karriere im paralympischen Wintersport. Das hatte zuvor noch keiner geschafft.
Ehrlich? Ja. Das ist schön, aber das war jetzt nicht unbedingt mein Ziel. Ich wollte gut Skifahren, ich wollte Spaß haben, ich wollte aggressiv Skifahren. Und ich denke, ich habe heute die 3. Goldene gemacht und habe jetzt mal auch die schnellste Echtzeit gehabt. Also nicht nur in unserem System, sondern wirklich die schnellste Echtzeit auch. Die weniger Behinderten habe ich geschlagen, und das ist schon immer, was so intern für mich wichtig ist. War schon eine sehr gute Leistung. Ja.
Und ganz nebenbei hat Schönfelder mit seinem 3. Gold in Whistler Deutschland im Medaillenspiegel auf Platz 1 gebracht.
Das ist schon schön. Was macht man hier alles, gell, für unser gutes altes Deutschland?
Doch damit nicht genug an diesem Supertag im Super-G. Martin Braxenthaler holte Silber bei den Monoskifahrern. Nach seinem Sturz in der Abfahrt hat es diesmal geklappt mit dem Podest.
Ich war halt super motiviert, habe mich wohlgefühlt, habe gut Selbstvertrauen am Start gehabt, aber nach ein paar Tore irgendwie habe ich schon gemerkt, ich komme noch gar nicht so richtig in den Lauf. Nein, es war sehr hart, war ein Fight bis ins Ziel. Ich bin jetzt froh, dass ich Zweiter bin. Ich denke, die Silbermedaille habe ich heute halt gewonnen und keine Goldene verloren.
Riesenfroh war Anna Schaffelhuber. Die 17-Jährige hat ihre erste Medaille überhaupt bei Paralympischen Spielen gewonnen. Bronze im Super-G der sitzenden Athleten. Das Küken Schaffelhuber dabei mit der Hasentaktik.
Ich bin da oben am Start gestanden und die geilste Aktion ist noch wirklich, dass am Start oben mich unser Physio noch, der Tom, der Hosenfeld-Tom noch abgelenkt hat. Er hat mir noch irgendwas von Bugs Bunny erzählt und es hat einfach mich gelöst und das war einfach super. Ich bin jetzt einfach nur happy.
Enttäuscht war dagegen Andrea Rotfuß. Sie hat zwar ihre vierte Medaille bei den Stehenden gewonnen, aber wieder hat es nicht zum Sieg gereicht.